Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Noch ist es nicht offiziell, es sind Medienberichte, wonach US-Präsident Trump vorerst keine Strafzölle auf Autoimporte aus Europa verhängen will. Er wolle seine Entscheidung, die eigentlich am Samstag gefällt werden sollte, um 6 weitere Monate aufschieben, heißt es, und zwar am Samstag. An der Börse, soweit kann ich schon verraten, sehen wir erfreute Reaktionen der Anleger bei den meisten Autowerten. Da wird den Insidern geglaubt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Von dieser ganz frischen Meldung zu einer weiteren Meldung des Tages. Die Bundesregierung hat heute die Einführung eines Mindestlohns für Auszubildende auf den Weg gebracht. Wir wollten wissen, was halten denn Kleinbetriebe von diesem Azubi-Mindestlohn? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die Arbeitsbedingungen für Paketboten schauen, auf den Deutschen Sparkassentag eingehen und uns mit der Bahn beschäftigen werden. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland, auf die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal. Um 0,4% legte das BIP von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal zu. Wie diese Zahl einzuordnen ist, mehr dazu von Brigitte Scholtes.
0,4%, das klingt erst einmal gut. Und das ist es eigentlich auch nach der Schwächephase der deutschen Wirtschaft im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres. Das gelte vor allem angesichts der Handelsstreitigkeiten und eines wieder steigenden Ölpreises, sagt Carsten Jeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING Bank. Man müsse auch bedenken,
was ganz deutlich ist, wir haben hier eine starke, stabile inländische Nachfrage. Und das haben doch viele von den Untergangspropheten immer wieder übersehen.
Doch dieses recht kräftige Wachstum, so warnen Volkswirte auch, bedeutet noch nicht, dass damit das Ende des Abschwungs gekommen sei. Das haben in den vergangenen Tagen auch erste Indikatoren für das zweite Quartal gezeigt, wie der IFO-Geschäftsklimaindex oder der Konjunkturindex des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Beide signalisieren eher wieder eine trübere Stimmung. So sagt auch Stefan Schneider, Chefökonom Deutschland der Deutschen Bank.
Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine aufhellende Konjunktur oder zumindest aufhellende Konjunkturerwartungen ein Abflachen der geopolitischen Spannungen ist, was ja von allen Auguren so bis zur Jahresmitte erwartet wird. Stichworte sind hier amerikanisch-chinesischer Handelskonflikt oder Brexit. Und auf beiden Bereichen und dazu noch zusätzliche Themen hat sich ja eher die Situation verschärft. Also von daher sind die Hoffnungen auch für das zweite Halbjahr doch jetzt eher ins Moll gerutscht.
Auch das Bundeswirtschaftsministerium warnte vor voreiligem Optimismus. Die Schwächephase dürfte erst nachhaltig überwunden sein, wenn sich das außenwirtschaftliche Umfeld wieder etwas aufhelle. Wie wichtig die Weltwirtschaft aber für die deutsche Exportwirtschaft ist, das machte Martin Brudermüller, Chef des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF, vor wenigen Tagen bei der Hauptversammlung seines Unternehmens deutlich.
Jedes Auto, das nicht produziert wird, bedeutet weniger Geschäft für uns. Vor allem unsere Kunden aus China haben weniger nachgefragt. Das ist eine Folge des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Dieser Konflikt führt zur Verlangsamung der Weltwirtschaft. Er sorgt für große Unsicherheit auf den Märkten.
Und das nicht nur auf den Finanzmärkten, sondern auch in den Unternehmen. Denn diese Unsicherheit hat Folgen, erklärt Deutsche Bank Volkswirt Schneider.
In Deutschland ist der Zusammenhang zwischen Exportnachfrage und Investitionen im Inland sehr stark. Das heißt, die Investitionen der Unternehmen in zusätzliche Kapazitäten werden eher schwächer ausfallen. Und auch das zeigt sich schon in dem Auftragseingang für Kapitalgüter aus dem Inland in den letzten paar Monaten.
Zu Jahresanfang hatten die Unternehmen zwar mehr in Maschinen und Ausrüstungen investiert, aber ob das so bleibt, ist fraglich. Nötig wären aber, so meint ING-Ökonom Jeski, auch mehr Investitionen in Digitalisierung und Bildung im Inland.
Wenn wir das hinbekommen, das muss nicht nur der Staat sein, das müssen auch vor allem die Unternehmen sein, so dann haben wir wirklich noch stärkeres inländisches Wachstum über die Investitionen, die auch zukünftiges Wachstum sichern. Und dann können wir eigentlich relativ beruhigt in die Zukunft schauen.
Beruhigt in die Zukunft schauen, das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Beitrag von Brigitte Scholtes. Für die Auszubildenden in Deutschland soll künftig ein Mindestlohn gelten. Für viele Lehrlinge ist das in finanzieller Hinsicht eine Verbesserung. Aber was sagen Kleinstunternehmer, die das Lehrgeld zahlen müssen? Unter anderem dieser Frage ist Philipp Banse nachgegangen.
Sandra Bauch ist Friseurmeisterin im Salon Astoria in Leipzig. Sie könnte Nachwuchs ausbilden, macht es aber nicht.
Weil wir niemanden finden. Als Lehrling.
Das könnte etwas mit dem Geld zu tun haben, denn laut der Handwerkskammer Leipzig bekommen Friseur-Azubis im ersten Lehrjahr aktuell pro Monat 200 Euro. Das ist nur etwas mehr als 1 Euro pro Stunde. Wegen solcher Löhne hat die Bundesregierung heute ein Gesetz an den Bundestag zur Abstimmung weitergereicht, das für Auszubildende einen Mindestlohn vorschreibt. Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung beginnt, muss mindestens 515 Euro bekommen. In den dann folgenden Jahren steigt diese Mindestausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr an, auf schließlich 620 Euro pro Monat. Und danach steigt der Azubi-Mindestlohn automatisch jedes Jahr so stark wie die durchschnittliche deutsche Ausbildungsvergütung. Auch während der Ausbildung müssen Azubis jedes Jahr mehr Geld bekommen. Plus 18% im zweiten Ausbildungsjahr, plus 35% im dritten Ausbildungsjahr.
Ich finde das schon gut, also so, damit man halt auch Lehrlinge findet, dass sie dann halt davon auch leben können, so ein bisschen wenigstens.
Sagt die Friseurmeisterin Sandra Bauch aus Leipzig. Die obersten Handwerkslobbyisten vom Zentralverband des Deutschen Handwerks befürchten jedoch, dass kleine Betriebe, vor allem im Osten, die neuen Mindestlöhne nicht werden stemmen können. Sandra Bauch hat davor keine Angst.
Das wüsste ich jetzt nicht, ob man das über die Preise wieder reinbekommt. Aber ich sag mal, man will ja auch ausbilden für sich selber, dass man dann halt auch Nachwuchs hat. Ja, und dann irgendwann, wenn die dann ausgelernt haben, dann erarbeiten die das ja dann auch wieder.
Der Azubi-Mindestlohn wird ziemlich sicher mit den Stimmen der Großen Koalition Gesetz werden. Die oppositionelle FDP hat prinzipielle Bedenken. Löhne müsse der Staat Betrieben und Gewerkschaften überlassen, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion Michael Theurer.
Eine gute Vergütung für Auszubildende ist richtig, aber das muss von den Tarifpartnern verhandelt werden und darf nicht durch staatliche Eingriffe reguliert werden.
Doch diese Kritik greift nicht wirklich, denn Betriebe, die Tarifverträge haben, werden vom geplanten Azubi-Mindestlohn de facto nicht betroffen, sagt auch Ingrid Hartges vom Lobbyverband der Hotel- und Gaststättenbetreiber im Inforadio des RBB.
Alle tarifgebundenen Unternehmen trifft es definitiv nicht.
Denn fast alle Tarifverträge in Deutschland sehen für Azubis schon heute Vergütungen vor, die höher sind als diese geplanten 515 Euro. Und tarifgebundene Betriebe dürfen sogar weniger zahlen als diese 515 Euro, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften darauf einigen, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Und so können dann die Tarifpartner auch in Zukunft passgerechte Lösungen finden. Für Branchen oder eben auch für Regionen.
Von der Mindestausbildungsvergütung profitieren vor allem Jugendliche, die in nicht tarifgebundenen Betrieben arbeiten,
sagt Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Inzwischen ist die große Mehrheit der Betriebe in Deutschland nämlich nicht mehr an einen Tarifvertrag gebunden, etwa die Friseure in Sachsen.
Allein in nicht tarifgebundenen Betrieben gibt es über 110.000 Jugendliche, die weniger als 500 Euro im Monat bekommen. Und das wird in Zukunft per Gesetz ausgeschlossen sein. Solche Dumpingvergütung wird es dann nicht mehr geben.
Betriebe ohne Tarifvertrag, wie die Friseure in Sachsen zum Beispiel, müssen also ihren Azubis wahrscheinlich ab Januar mindestens 515 Euro zahlen. Mit einem Tarifvertrag könnten sie zumindest einen Übergang aushandeln. So wird das Tarifsystem durch den Azubi-Mindestlohn nicht geschwächt, sondern gestärkt.
Der geplante Azubi-Mindestlohn, Philipp Banse, berichtete. Eine bundesweite Razzia sorgte heute für Aufmerksamkeit. Eine Razzia bei Banken, Steuerberatern oder Privatpersonen. Und es ging dabei um den Verdacht der Steuerhinterziehung. Mehr dazu von Philipp Eckstein.
Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers. Das bestätigte Noah Krüger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt, dem NDR.
In der Tat ist es so, dass Auslöser für unsere Ermittlungen Erkenntnisse aus den Panama Papers und den Offshore Leaks waren.
Insgesamt wird 8 Personen, unter anderem aus Hamburg, Erkrath und Sylt, vorgeworfen, Steuern hinterzogen zu haben. Sie sollen mit Hilfe der Tochtergesellschaft einer deutschen Bank auf den britischen Jungferninseln Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet haben, um Kapitalerträge vor dem deutschen Fiskus zu verbergen. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten ergeben, dass es sich bei dieser Firma um die Regula Limited handelt, eine ehemalige Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Bereits im November waren Geschäftsräume der Bank in Frankfurt im Zusammenhang mit der Firma durchsucht worden. Die Ermittler suchen nicht nur in den Privatwohnungen der 8 Beschuldigten, sondern auch in mehreren Banken und Sparkassen, Steuerberatungen und Vermögensverwaltungsgesellschaften nach Beweismitteln. Die Durchsuchungen finden unter anderem in Bonn, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg statt.
Philipp Eckstein über eine bundesweite Steuerrazzia. Es gibt ja durchaus einige Berufsgruppen, bei denen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung schlecht sind. Im Mittelpunkt des Interesses stehen derzeit die Paketboten, schlicht wohl, weil viele von uns ihnen tagtäglich über den Weg laufen. In der Paketbranche soll sich nun was ändern. Darauf hatten sich gestern schon am späten Abend Union und SPD bei ihrer Koalitionsrunde geeinigt. Eine Zusammenfassung von Franka Wels.
Die Große Koalition will die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche verbessern und kleine und mittlere Firmen von Bürokratie entlasten. Auf ein entsprechendes Gesetzespaket haben sich Union und SPD verständigt. Die Entlastungen für die Wirtschaft sollten mindestens 1 Milliarde Euro betragen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Regierungsparteien nach dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Auch Bürger und Verwaltung sollen von Bürokratie entlastet werden. Die genaue Ausgestaltung des Vorhabens ist allerdings noch offen. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, ein kurzfristiges Spitzengespräch der zuständigen Minister, also Finanz-, Arbeits-, Wirtschafts- und Innenminister, sei verabredet worden. Sie sollen existierende Ideen zum Bürokratieabbau zusammentragen und als großes Paket auf den Weg bringen. Bei der sogenannten Nachunternehmerhaftung für die Paketbranche geht es darum, dass große Paketdienste Sozialabgaben nachzahlen müssen, wenn ihre Subunternehmen dies zuvor nicht getan haben. Das geplante Gesetz werde sich an Regeln orientieren, die es schon für andere Branchen gebe, wie die Fleischindustrie.
Franka Wels blickte unter anderem auf die Arbeitsbedingungen der Paketboten. Und von den Paketboten kommen wir zur Deutschen Post und der Hauptversammlung dort. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sina Fröndrich.
Postchef Frank Appel sagte, die Kritik an Arbeitsbedingungen sei angezeigt. Er verwies zugleich darauf, die Post beschäftige 98% der Zusteller im eigenen Unternehmen. Zudem verteidigte Appel die geplante Portoerhöhung für Briefe. Ab Juli, angesichts sinkender Briefzahlen und steigender Löhne, seien höhere Preise unvermeidlich, sagte er auf der Hauptversammlung.
Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ein durchschnittlicher Haushalt für Briefe im Monat 2,34 Euro ausgibt. Nehmen Sie 10% Aufschlag darauf, dann reden Sie also von 24 Cent im Monat Mehrbelastung. Also auch da ist es, glaube ich, vertretbar.
Das neue Briefporto wird in den kommenden Wochen festgelegt. Große Reparaturen am Auto könnten billiger werden. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Ersatzteilmarkt für Bauteile wie Kotflügel, Motorhauben, Außenspiegel oder Scheinwerfer für freie Hersteller zu öffnen. Ziel ist, dass bei einer Reparatur künftig zwischen den Originalersatzteilen des Autoherstellers und günstigeren Ersatzteilen von unabhängigen Herstellern gewählt werden kann. Die Automobilindustrie kritisierte, nachgebaute Ersatzteile könnten die Sicherheit und den Werterhalt des Fahrzeugs beeinträchtigen. Unternehmenserbin Verena Beisen hat sich für ihre Äußerungen zu Zwangsarbeitern bei dem Kekshersteller entschuldigt. In einer persönlichen Erklärung spricht sie von unbedachten Äußerungen sowie einem Fehler. Nichts liege ihr ferner, als den Nationalsozialismus und seine Folgen zu verharmlosen. Sie habe auch erkannt, dass sie sich intensiver mit der Historie des Unternehmens beschäftigen müsse. Beisen hatte der Bild-Zeitung gesagt, Zitat, wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt. Eine Gesundheits-App auf Rezept, von der Krankenkasse bezahlt, das soll künftig möglich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einen Referentenentwurf vorgelegt. Damit sollen Ärzte Apps verschreiben können, zum Beispiel digitale Tagebücher für Diabetiker. Die Qualität der App soll vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft werden.
Sina Fröndrich mit den Wirtschaftsnachrichten. Die Deutsche Bahn soll und muss pünktlicher als bisher werden. Sie bekommt wohl deutlich mehr Geld als bisher vom Bund zum Erhalt des Schienennetzes. Ein neuer Taktfahrplan wird erarbeitet. Kurzum, es tut sich einiges rund um die Bahn. Und dazu hat heute der Betriebsrat des Konzerns Stellung bezogen. Für uns war Sebastian Engelbrecht dabei.
Bei der Bahn mangelt es zurzeit fast an allem. Es fehlen Züge, ausgebildete Mitarbeiter, digitalisierte Stellwerke und das Netz muss dringend erneuert werden. Deshalb appelliert der Konzernbetriebsrat an den Eigentümer der Deutschen Bahn, an den Bund, die Bahn brauche mehr Geld. Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Jens Schwarz, nennt eine Zahl.
Also wenn wir eine Nulllinie in 2030 erreichen wollen, um mal diesen ganzen Rückstau irgendwann abzubauen, braucht man rund 7 Milliarden, die eigentlich jährlich investiert werden muss. Plus die Preissteigerung, die ja heute, was in 5 Jahren ist, niemand sagen kann.
Der Konzernbetriebsrat unterstützt so den Vorstand der Bahn, der zurzeit mit der Bundesregierung über die Zuschüsse für das Unternehmen aus dem Bundeshaushalt verhandelt. Bislang waren es 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Besonders eindringlich fordert der Chef des Gesamtbetriebsrats der DB Netz AG, Veit Sobeck, mehr Geld, vor allem für die Modernisierung des Schienennetzes.
Alles in allem steht die Infrastruktur also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor gewaltigen Herausforderungen und der Eigentümer muss schlicht und einfach das erforderliche Geld geben, sonst wird es mit der Bahn weiter bergab gehen.
Da die Steuereinnahmen des Bundes künftig weniger als erwartet wachsen, wünschen sich die Bahnbetriebsräte notfalls auch den Mut zu mehr Schulden. Die Deutsche Bahn hat zurzeit 19,5 Milliarden Schulden. Jörg Hensel, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der DB Cargo, sieht in einer höheren Verschuldung die Lösung.
Der Eigentümer hat nicht alles richtig gemacht. Also muss er vielleicht auch akzeptieren, dass die Verschuldung steigt. Punkt. So einfach ist das. Ja. Wenn man eine Verkehrswende will, man hat 30 Jahre lang keine gute Bahnpolitik gemacht. Mindestens. So, dann muss man jetzt, wenn man das also auch ändern möchte, dann muss man auch in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, wir akzeptieren eine höhere Verschuldung der Deutschen Bahn AG.
Wenn man jetzt mehr Geld für Investitionen fordere, dann gehe es nicht darum, künftig die Sicherheit des Bahnverkehrs zu finanzieren, sagt Veit Sobeck vom Netzbetriebsrat der Bahn. Die Sicherheit des Systems Bahn stehe nicht zur Diskussion. Es gehe vielmehr darum, Qualität und Pünktlichkeit zu verbessern.
Wir müssen raus aus etwas, was wir Krisenmodus nennen. Das Arbeiten im Krisenmodus aufgrund des Zustandes der Infrastruktur, wo also jeder jeden Tag mit seinem persönlichen Einsatz die Bahn retten muss, das muss aufhören. Das halten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Anlagenverantwortlichen nicht mehr aus. Das darf nicht Tagesgeschäft bleiben.
Mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Mitteln ist aus der Sicht der Arbeitnehmervertreter das ehrgeizige Ziel des Deutschlandtakts nicht zu erreichen. Auf den wichtigsten Routen im Fernverkehr will Bahnchef Lutz künftig einen 30-Minuten-Takt einführen. Jörg Hensel, Chef des Cargo-Gesamtbetriebsrats, bereiten diese Pläne eher Sorgen.
Genau, da fängt die Katastrophe nämlich dann an. Ja, das heißt also, wenn wir einen Deutschlandtakt einführen, dann wird das definitiv zulasten des Schienengüterverkehrs führen, weil also das Thema der Trassenkapazitäten am Ende nicht gelöst ist.
Das Thema der Modernisierungskosten wird die Bahn noch lange beschäftigen. Die Betriebsräte des Unternehmens sehen insgesamt einen Sanierungsstau von 57 Milliarden Euro.
Sebastian Engelbrecht über die Deutsche Bahn und seinen Konzernbetriebsrat. In Hamburg startete heute der zweitägige Sparkassentag, begleitet von Protesten dagegen, dass die Sparkassen Kundengelder in umstrittene Kohle- und Rüstungskonzerne investieren. Durchaus passend zu dieser Kritik war ein Schwerpunktthema auf der Veranstaltung heute Gemeinschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie diese Themensetzung in die Welt der Finanzen passt, unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat zugehört.
Die prominenteste Rednerin auf dem Sparkassentag war heute Angela Merkel. Begrüßt wurde die Bundeskanzlerin vom Bundesjugendorchester und einem Stück von Georg Friedrich Händel. Merkel lobte in ihrer Rede das Engagement der Sparkassen bei der Unterstützung der regionalen Wirtschaft in einer sich verändernden Lebens- und Arbeitswelt.
Wir spüren, dass die Veränderungen dazu führen, dass die Diversität in unserem Land auch wächst, dass Menschen in ländlichen Räumen sich zurückgelassen fühlen, dass in den Ballungszentren ganz andere Probleme mit bezahlbarem Wohnen und Mieten auftreten und dass sie sozusagen auch diejenigen sind, die für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse mit sorgen können.
Es gelte, so die Kanzlerin, den Zusammenhalt auf regionaler Ebene zu bewahren. Das Gleiche versuche die Bundesregierung auf europäischer und globaler Ebene durch die Stärkung multilateraler Absprachen und Verträge. Gleichzeitig müsse es darum gehen, auch in der Welt der Finanzen den Nachhaltigkeitsgedanken zu verankern.
Wir alle erleben in diesen Tagen die Ungeduld, die berechtigte Ungeduld der Jugend, uns mit den Fragen des Klimawandels, auch des Artenschutzes intensiver und entschiedener zu befassen. Und dazu gehört auch das Thema klimabezogene Risiken auf den Finanzmärkten besser abzubilden, nachhaltige Finanzinstrumente zu stärken und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Aussage der Kanzlerin dürfte auch der Initiative Urgewalt gefallen, die vor dem Tagungszentrum in den Hamburger Messehallen gegen die Geschäftspolitik der Deka, dem Wertpapierhaus der Sparkassenfinanzgruppe, protestierte.
Barbara Happe von der Banken- und Rüstungskampagne der Initiative.
Im Rüstungsbereich zum Beispiel sehen wir da in erster Linie zum Beispiel einen Rüstungskonzern wie Rheinmetall, der weiter aggressiv Rüstungsgüter exportiert in den Nahen und Mittleren Osten, also auch nach Saudi-Arabien und an seine Verbündeten, die dann dieses Kriegsgut auch nutzen, um im Jemen Krieg zu führen.
Zu den Firmen, in die die Deka-Fonds investieren, gehörten auch RWE, die Atomwaffensparte von Airbus oder die britische BAE Systems. Barbara Happe und ihre Mitstreiter fordern, dass die Deka-Bank sich aus diesen Investments zurückzieht. Genau das lehnt die Deka aber ab, denn nur mit diesen Investments, erklärt ein Sprecher, könnte auf den Hauptversammlungen dieser Firmen auch ein Wandel angestoßen werden. Schon heute Morgen diskutierten die Berliner Soziologin Jutta Almendinger, der Londoner Wirtschaftsprofessor John Anderson Kay mit dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Helmut Schleweis über das Thema Gemeinschaft im 21. Jahrhundert. Auch die Sparkassen könnten hierbei ihren Beitrag leisten, so Schleweis.
Ich glaube, dass die Unüberschaubarkeit, die Unerklärbarkeit natürlich auch einen gewissen Hang für populistische, für einfache Antworten begünstigt. Und ich glaube, es ist die Aufgabe von uns allen und auch die Aufgabe von Sparkasse als Teil des Gemeinwesens, hier beizutragen, dass wir zueinander finden und nicht mehr auseinanderdriften.
Schon gestern wurde die sogenannte Hamburger Erklärung des Sparkassentags veröffentlicht. Die 7 Punkte der Erklärung enthalten ein Bekenntnis zu Europa, die Forderung nach mehr Wohnungsbau und Eigentumsförderung. Dazu gehöre auch, so Schleweis, dass der Mittelstand gestärkt und Steuerschlupflöcher für Unternehmen beseitigt werden.
Axel Schröder über den Deutschen Sparkassentag. Und nun schauen wir noch auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Und das machen wir jetzt mit Hilfe und Unterstützung von Konrad Busen, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Busen, ich hatte ja zum Start in diese Sendung schon darauf hingewiesen, dass US-Präsident Trump vorerst keine Strafzölle auf Autoimporte aus Europa verhängen will, jedenfalls nach Insider- und Gerüchteküche. Wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, die Aktien der Autobauer haben hier deutlich angezogen am Nachmittag. BMW plus 3,5%, jetzt Daimler plus 3%. Es gibt übrigens mittlerweile ein paar mehr Medien zumindest, die diese Geschichte und dieses Szenario bestätigen, dass Trump die Autobauer erstmal von neuen Zöllen ausnehmen will. Und deswegen setzt die Börse auch ein bisschen stärker drauf. Den DAX hat das hier am Nachmittag ins Plus gezogen. Er steht jetzt 0,7% höher als gestern Abend bei 12.075 Punkten.
Heute gab es ja auch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal, die sich durchaus sehen lassen konnten. Welche Rolle spielte das für die Stimmung auf dem Aktienmarkt?
Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber es ist auch der Blick zurück aufs erste Quartal. Der Blick voraus auf den Rest des Jahres, der ist ein bisschen unsicher. Und dazu kamen heute auch noch relativ schwache Wirtschaftsdaten, sowohl aus China als auch aus den USA. In beiden Ländern läuft die Industrieproduktion nicht mehr so wie vorher. Auch die Einzelhandelsumsätze haben sich nicht so entwickelt, wie die Volkswirte das vorausgesagt hatten. Und deswegen hat der DAX, bis diese Autoaktien hier angezogen haben, auch deutlich im Minus gelegen heute den Tag über.
Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich beim Handel mit Gold und mit Staatsanleihen?
Gold hat ein klein wenig verloren. Die Feinunze im Moment $1,296,50. Das ist 1,90 Dollar billiger als gestern Abend. Bei den Staatsanleihen, die Umlaufrendite zeigt eine deutliche Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen an heute, denn sie ist gesunken auf minus 0,17%.
Und wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt?
Der Euro steht einen Tick schwächer da als gestern um diese Tageszeit. Er pendelt nur noch um 1,12 Dollar.
Widmen wir uns jetzt noch Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Heute hat der Energiekonzern RWE einen Quartalsbericht vorgelegt. Wie haben die Anleger darauf reagiert?
Ganz gut. Der RWE-Aktienkurs hat 2,5% angezogen. Viele Analysten hatten erwartet, dass die Proteste im Hambacher Forst und die damit verbundenen Unterbrechungen im Tagebau sich stärker negativ auswirken würden, als sie das getan haben. Darüber hinaus hat RWE vor allem im Handel mit Energie deutlich mehr Gewinn gemacht als im selben Quartal letztes Jahr.
Und richtig in den Keller geht es beim Industriekonzern ThyssenKrupp. Was sorgt denn da für den Ausverkauf?
Die Ratingagentur Moody's prüft eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit von ThyssenKrupp. Und das ist der Grund für dieses dicke Minus von 5% heute vor dem Aktienkurs von ThyssenKrupp.
Konrad Busen fasste für uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen, geprägt heute durch US-Präsident Trump. Mal wieder. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.